Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Er bewegt sich doch, so sagte es meine Redakteurin heute früh. Donald Trump war gemeint. Er hat nämlich die zuständige Verwaltungsbehörde angewiesen, mit dem Team von Joe Biden zusammenzuarbeiten und Geld bereitzustellen, um den Übergang zur neuen Regierung möglichst reibungslos zu gestalten. Nun endlich also. Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington, wie kam es, dass Donald Trump zwar die Wahlniederlage noch immer nicht eingestehen will, aber nun den Prozess des Übergangs nicht mehr blockiert?
Der Druck ist, glaube ich, von allen Seiten gewachsen, vor allem auf Emily Murphy, die Leiterin dieser zuständigen Verwaltungsbehörde GSA, die eigentlich selber entscheiden darf und soll, die Mittel freizugeben. Das war in der Vergangenheit immer ein rein formaler Vorgang. Jetzt allerdings sah sich Frau Murphy nicht dazu imstande anscheinend. Heute, am späten Nachmittag unserer Zeit, kam dann dieser Brief, der an Joe Biden ging, wurde publik, wo drin stand, jetzt werden die Mittel freigegeben. Sie hat sich in dem Brief verwehrt dagegen, dass sie unter Druck deswegen das Ganze jetzt fast 3 Wochen bis nach der Wahl verzögert habe. Hat sich auch beschwert, dass sie viele Drohbriefe bekäme. Alles etwas seltsam für so ein formales Schreiben. Hat auch vermieden, Joe Biden, wie sich das eigentlich gehört, Präsident-elect, den gewählten Präsidenten zu nennen. Aber wie auch immer, das Schreiben ist raus. Wenige Minuten später twitterte der Präsident aus seinem Account, dass er eben diese Amtsübergabe angestoßen habe. Allerdings gibt es hier in Washington sehr, sehr viele, die sagen, der Ton dieses Tweets war so un-Trump-mäßig, dass das wahrscheinlich jemand anders geschrieben hat, so insgesamt zivil. Das Einzige, was typisch Trump war, war dann der Hinweis, kein Wort von der Niederlage und die Ankündigung, weiterkämpfen zu wollen. Er glaube, dass man sich durchsetzen werde.
Das heißt, sein Nachfolger Joe Biden kann jetzt anfangen zu arbeiten und dessen Team hat also auch Geld zur Verfügung für diese Transition. Sein Kabinett sollte ja das Land abbilden, wie es ist, divers sein und damit schon ganz anders als das vorige. So hat er es angekündigt. Inzwischen sickert ja immer mehr durch, wer da in sein Kabinett und ins Weiße Haus kommen soll. Die wichtigste Personalie, die ist bereits bekannt, nämlich Anthony Blinken, Bidens langjähriger Berater, soll neuer US-Außenminister werden. Welche Personalentscheidungen halten Sie denn, die man da gehört hat, für besonders bemerkenswert?
Zusammenfassend würde ich sagen, ist bemerkenswert. Es sind alles Menschen mit Erfahrung in dem Bereich, in dem sie arbeiten sollen, die da teilweise schon Jahrzehnte drin gearbeitet haben, die ohne weiteres am ersten Tag loslegen können. Es sind Leute auch, die alle mit Biden eng zusammengearbeitet haben, seit vielen Jahren, Jahrzehnten teilweise, die sich auch untereinander kennen und schätzen. Und das eine klare Signal ist, die USA kehren zurück in die Weltgemeinschaft. Ja, die USA sollen führen, aber als ein Teil internationaler Verträge, Allianzen, nicht als America First. Sie fragten nach den Personalien. Sie haben Anthony Blinken genannt. Namen, die wir kennen vielleicht, das ist Janet Yellen. Das ist die Chefin der Federal Reserve gewesen unter Barack Obama. Und die ist jetzt Bidens Wahl für das Amt als Finanzministerin. Die 74-Jährige wäre die erste Frau in dem Amt. Wir haben auch einen anderen alten Bekannten, jedenfalls für Deutsche. Das ist John Kerry, der frühere Außenminister. Er soll Sonderbeauftragter für Klimawandel werden. Das ist ein Thema, das hat er schon als Außenminister gepusht und soll vor allem international arbeiten. Zur Frage der Diversität tragen die beiden jetzt nicht so viel bei. Mal abgesehen davon, dass die Nominierungen von Joe Biden sowohl hälftig Frauen wie auch Männer sind. Aber herausragend oder ein bisschen herausstechend sind eben Nominierungen wie Linda Thomas-Greenfield. Das ist eine Karrierediplomatin aus dem Auswärtigen Amt, 35 Jahre im diplomatischen Dienst, früher stellvertretende Staatssekretärin für Afrika, schwarz unter Trump an den Rand gedrängt. Sie soll Botschafterin bei den Vereinten Nationen werden und das im Kabinettsrang. Das ist ganz klar eine Nominierung mit Signalwirkung. Eine andere Signalwirkung durfte auch die Nominierung haben, von Alejandro, jetzt müsste ich den Namen noch mal ganz genau nachgucken, dass ich den richtig ausspreche, Mayorkas, ein kubanischstämmiger Anwalt, der soll Heimatschutzminister werden. Er war schon mal 3 Jahre lang stellvertretender Leiter dieses wichtigen Ministeriums mit den Themen innere Sicherheit, Grenzschutz, Einwanderung. Warum ist das eine besondere Nominierung? Mayorkas ist der erste Latino, selber Einwanderer Und er steht für den Schutz der Dreamer, für Einwanderer, die als Kinder ohne gültige Dokumente in die USA gekommen sind.
Nun haben Sie am Anfang schon gesagt, dass das viele Personen sind, die jahrzehntelange Erfahrung haben. Da fragt man sich natürlich, sind das auch Menschen aus dem Lager, das ja durchaus laut gesagt hat, dort auch vertreten sein zu wollen? Also ich meine das linke Lager der Demokraten. Da gab es von der jungen New Yorker Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez oder auch von Bernie Sanders, der sich da schon mal als Arbeitsminister ins Spiel gebracht hat. So Kritik. Ist aus diesem Spektrum dann auch was zu sehen, dass da Politikerinnen in solche Positionen kommen?
Alexandria Ocasio-Cortez, die Sie genannt haben, ist ein interessanter Fall, weil die jetzt auch diejenige ist, die zähneknirschend, aber immerhin auch gesagt hat, ja, es ist verdammt eng für uns im Kongress. Wir haben im Repräsentantenhaus eine ganz hauchdünne Mehrheit. Im Senat werden wir wahrscheinlich, wenn ich in Georgia bei den zwei Senatsnachwahlen ein Wunder geschieht, keine Mehrheit haben. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir Angebote machen, die auch von den Republikanern im Senat bestätigt werden. Denn alle diese Nominierungen müssen durch den Senat. Und wenn man den Republikanern da bei der derzeitigen doch tiefen Spaltung rote Tücher hinsetzt, dann kann man sicher sein, dass die nicht durchkommen werden. Das hat selbst Alexandria Ocasio-Cortez jetzt gesagt. Die Vorschläge, um es konkret zu beantworten, sind eher Kompromissvorschläge. Menschen, mit denen auch Republikaner im Zweifel leben können. Janet Yellen vielleicht ist noch ein liberalerer Vorschlag. Ob es noch mal eine ausgesprochen weibliche Kandidatin oder Kandidaten, eine ausgesprochen linke Kandidatin, Kandidaten geben wird, das müssen wir sehen.
Doris Simon war das. Unsere USA-Korrespondenten aus Washington über einige aus Joe Bidens künftigem Kabinett.